im Kopf steht die ganze Zeit, na, ist es jetzt, ist es nicht, ist es jetzt, ist es nicht. Ja? Es geht, du gehst die ganze Zeit irre damit.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Wie gehen Männer mit Krebs um? Was hilft, was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Jedes Jahr erhalten 24.000 Männer in Österreich eine Krebsdiagnose. Im ganzen deutschsprachigen Raum sind sogar 300.000. Krebs ist also alles andere als eine Seltenheit. Drei Männer haben in der vorigen Folge schon erzählt, wie es ihnen ergangen ist, als sie die Krebsdiagnose bekommen haben. Einer davon, Gerhard, erzählt seine Geschichte am Ende dieser Folge weiter. Aber vorher kommt Martin zu Wort. Wie Gerhard hat auch er Prostatakrebs. Und auch bei ihm hat sich die Diagnosephase etwas gezogen. Ein gutes halbes Jahr war das, mit mehreren Stationen, dem erhöhten sogenannten PSA-Wert, von dem du schon in der vorigen Folge gehört hast, und einer wichtigen Entscheidungsfindung für die Therapie.
Der erste Schritt war klassische urologische Untersuchung, die ich halt gemacht habe, weil meine Hausärztin gemeint hat, es wäre mal wieder fällig. PSA-Wert zu hoch. Urologe hat dann relativ schnell, also relativ gesagt, das, sagen wir mal, kalmiert und gesagt, jetzt warten wir mal 3 Monate, dann nehmen wir uns Antibiotika, dann schauen wir uns den PSA-Wert wieder an. Das kann ja auch vielleicht, also es kann ja auch entzündliche Ursachen oder sonst was haben. War dann nach wie vor in einem ähnlichen Ausmaß, ist es nicht dramatisch gestiegen, aber es war wieder da. Also dann war der nächste Schritt das MRT. Und beim MRT war bereits eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das weiß ich noch, das war im Jänner 21, habe ich den MRT-Befund bekommen. Und da war schon 50-50 Chance oder 50-50 Risiko, dass das eine Tumorerkrankung ist. Und dann war die Stanzbiopsie, und das war dann eindeutig, also war dann ganz klar, es waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele, aber es waren Stanzen definitiv, wo Krebszellen nachgewiesen wurden. Und wobei ich muss sagen, der Urologe hat sich für dieses Gespräch für einen Kassenarzt unverhältnismäßig viel Zeit genommen und war sehr einfühlsam. Also dem war schon bewusst, dass er da jetzt Hiobsbotschaft überbringt. Und ja, also im Moment, irgendwo habe ich schon damit gerechnet. Ich meine, wenn du eh schon 50% Wahrscheinlichkeit hast und dann kommt die Biopsie, dann fällst du nicht mehr aus alle Wolken. Rein rational, emotional ist natürlich schon im ersten Moment, was heißt das jetzt?
Ja? Ja, was heißt das jetzt? Das ist die Frage aller Fragen bei Krebs. Das klitzekleine Problem dabei, und das beschreibt Martin gut, die große Schere, die sich zwischen emotionalem und rationalem Bewältigen auftut. Emotional ist es ein Zusammenbruch. Dieser klassische Boden, der dir unter den Füßen weggezogen wird. Die Bombe, die in deinem Wohnzimmer explodiert. Nichts ist mehr so, wie es war. Auf den ersten Blick. Denn bei genauerer Betrachtung geht das Leben natürlich weiter. Aber das ist erst leider mit der Zeit zu sehen. Rational ist nämlich ganz viel zu tun. Die Diagnose verstehen, gegebenenfalls eine Zweitmeinung einholen, klaren Kopf behalten, Therapiemöglichkeiten abklären, eine neue Sprache lernen, medizinische Fachbegriffe. Wie zum Beispiel der Gleason-Score, von dem Martin gleich erzählen wird. Dieser Wert beschreibt, wie stark sich die Zellen einer Gewebeprobe aus der Prostata bereits gegenüber gesunden Zellen verändert haben. Kurz gesagt, je niedriger der Wert ist, desto besser. Wenn du mehr darüber wissen willst, frage bitte deine Urologin oder deinen Urologen. In den Shownotes findest du einen Link mit ein paar grundlegenden Infos dazu. Dieses ganze Abklären kann eine ordentliche Herausforderung sein. Du musst das nicht alleine machen. Hol dir Hilfe. Eine zweite Person im ärztlichen Gespräch hört mehr als du alleine. Lass dir den Befund von jemandem mit medizinischem Wissen erklären. Frage bei Krebsberatungsstellen nach. Martin erzählt jetzt, wie er das damals gemacht hat.
Gleich im ersten Gespräch hat er sehr klar gesagt, mit dem Gleason-Score, so wie das auf den Bildern aussieht, scheint sehr eingegrenzt zu sein und hat also quasi, ich weiß nicht, was er ausgeklärt hat damit, aber er hat gesagt, das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das Ding mit einer OP wegkomme. Sagt er, man weiß nie, wie es dann drinnen ausschaut und wie viel das Ding gestreut hat. Aber aufgrund der Vorbefunde würde ich ja meinen, dass das eine 99%ige Möglichkeit gibt, mit einer OP das Ding rauszukriegen. Man hat die Alternativen gesagt, also eigentlich hat er eine Alternative genannt, die in Betracht käme, wären Bestrahlungen gewesen. Und die dritte Alternative war also die klassische Active Surveillance, wo er gesagt hat, dafür sind sie zu jung. Also man kann auch mit 58 noch für irgendwas zu jung sein. Also ich sage, wenn es 20 Jahre älter sind, hätte er zu einer Überwachung tendiert, ja. Aber nicht in dem Alter. Ja. Das war der Befund vom Krankenhaus, war schon die Empfehlung Da Vinci, eventuell alternativ die Bestrahlung. Ich habe mir dann trotzdem noch eine dritte Meinung eingeholt und der Arzt hat mir das bestätigt.
Das heißt, durch diese lange Vorbereitungsphase, eigentlich Abklärungsphase, warst du schon ein bisschen
gefasst, sagen wir so. Mhm. Gefasst.
Wie hast du dich damals damit beschäftigt? Weil du gesagt hast, du hast dich schon vorbereitet drauf.
Naja, beschäftigt habe ich mich dann eigentlich erst mit dem, was ist die richtige Entscheidung. Es gab ja eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, ich habe Wirtschaft studiert, ich muss in meinem Beruf Entscheidungen treffen, wie sich das dann immer sehr pragmatisch. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was um meine Gesundheit geht.
Aber das ist ja grundsätzlich was anderes, oder? Berufliche Entscheidungen treffen und private Entscheidungen?
Ich gehe das trotzdem so systematisch an. Dann. Okay. Ich meine, da gibt es ja auch viele Dinge, die ich nicht wusste. Also Recherche, Internet, die dritte Meinung einholen. Bei der dritten Meinung habe ich dann auch noch gesagt zu dem Urologen, sage ich, ich will von Ihnen drei Dinge wissen. Was ist die richtige was ist aus Ihrer Sicht die Behandlungsmethode? Wenn wir operieren, wo lässt man operieren in Österreich? Und die dritte Frage ist, wann muss das sein auf der Zeitachse? Mhm. Da hat man im Prinzip die gleichen Antworten gegeben wie mein Urologe. Der hat gesagt, operieren. Da hat man die drei Krankenanstalten genannt, die den besten Ruf haben in dieser Sache und die meiste Erfahrung mit dem Da Vinci auf Prostatakrebsoperationen. Und er hat gesagt, das sind kein Notfall, aber sie sollten es nicht länger als ein Jahr vor sich herschieben.
Und wie lange hast du denn für die Entscheidung gebraucht?
Ich bin dann raus und habe meinen Neurologen angerufen und habe gesagt, ich brauche einen Termin, wir brauchen jetzt einen Termin für die OP.
Wow. Wenn alle Fakten am Tisch liegen, kann es also sehr schnell gehen. Martin erzählt mehrmals von Da Vinci. Damit meint er nicht den Maler, sondern einen Roboter. Oder besser gesagt eine robotergestützte Operationsmethode. Ihr wird nachgesagt, besonders nervenschonend zu sein. Man kann auch minimalinvasiv dazu sagen. Warum ist das wichtig? In der Nähe der Prostata liegen Nervenstränge, die für die Erektion des Penis relevant sind. Werden diese Nerven bei der Prostataentfernung verletzt, kann es zu Erektionsproblemen kommen, sogenannter erektiler Dysfunktion. Diese kann vorübergehend sein, Monate oder auch wenige Jahre dauern oder sogar anhaltend sein. Wie man damit umgeht, wirst du in einigen weiteren Folgen hören. Weiter zu Wolfgang. Er geht 2017 wegen Tinnitus zum Arzt. Im Ultraschall fällt etwas auf, eine Zyste im Hals, beim Kiefer, die wird in einer Operation entfernt. Bei der näheren Untersuchung kommt aber raus, dass das ein Tumor war, Zungengrundkrebs. Ein klassischer Zufallsbefund also. Aber der war in diesem Moment auch noch nicht so hundertprozentig sicher.
Als mir diese Diagnose gestellt worden ist und Zungenkrebs vermutet worden ist, war das aber eben nur eine Vermutung. Ja? Jetzt denkt man sich, na ja, dann ist es ja noch halb so wild. Nein, ist es nicht. Im Kopf steht die ganze Zeit, ist es jetzt, ist es nicht, ist es jetzt, ist es nicht. Ja? Das geht, du gehst die ganze Zeit irre damit. Und die haben mich dann Tage später nochmals ins Krankenhaus geholt zu einer Biopsie, ja? Um einfach abzusichern, ist das wirklich. Ja? Also da sind sie mit einem Röhrl in die zur Zungengrund hinter und haben da was entnommen. Und das Spannende war, als dann die Krebsdiagnose bestätigt wurde, ja? Also der Auslöser bei mir war HPV, HPV-16 in dem Fall, also das, was bei den Frauen für den Gebärmutterhalskrebs oft sorgt bei Männern im viel selteneren Fall, aber dann unter anderem für Zungengrundkrebs.
Und du wusstest doch auch nicht, dass du HPV-positiv bist.
Genau, du hast keine Ahnung davon gehabt. Ja. Und als ich diese Information auf einmal hatte, ja, es ist Zungengrundkrebs. Also eigentlich eine schlechte Nachricht, ja. Aber auf einmal ist es mir gut gegangen. Ich habe mir gedacht, hey, endlich kann ich was tun. Die wissen es und ich weiß es auch. Ja. Und Und das habe ich mitgenommen daraus. Wenn immer ist irgendwie, auch heute noch, wenn ich irgendwie mich unrund fühle, dann denke ich mir, warte mal, Wolfgang, dir fehlt irgendeine Information. Information schafft Sicherheit.
Du hast jetzt beschrieben, eben, wie diese Diagnose gesichert wurde. Mhm. Hast du dich davor auch schon informiert über die möglichen Verdachtsdiagnosen?
Ja, also meine Oberärztin, die mir da die Diagnose gestellt hat, übrigens eine sensationelle HNO-Ärztin in Niederösterreich, ich habe dann gefragt, naja, wie viel Prozent Überlebenschance habe, ja? Und die hat ganz salopp gesagt, ich sage Ihnen garantiert keine Prozentzahl, weil an die hängen sie sich auf, ja? Und dann stimmt's vorne und hinten nicht. Ich sage Ihnen, die Behandlung ist hart. Sie ist wahrscheinlich härter als bei vielen anderen, aber sie ist tendenziell gut heilbar. Und sie hat mir dann auch gleich im gleichen Atemzug gesagt, und ab sofort ist das Internet für sie verboten. Sie dürfen googeln die Krebshilfe und Ernährung bei Krebs, weil das werden sie brauchen. Und ich habe mich dran gehalten. Und der Rat war Gold wert.
Gescheite Ärztin.
Ja, absolut. Absolut. Also eben nochmals mit Blick auf diese Information schafft Sicherheit. Ja. Du bekommst nämlich ja durch das Internet auch unsagbar viel Information, die du als Laie gar nicht aussortieren kannst. Es gelingt nicht, weil dir das Wissen fehlt. Und dann kriegst du die falschen Dinge viel zu schnell in meinen falschen Hals. Ja? Und deswegen habe ich mich penibel daran gehalten und einfach gesagt, okay, Informationslieferanten sind für mich das Tumorboard. Die einzelnen Ärzte in meinem Behandlungsteam. Ja? Also ich hatte einen hauptbehandelten Arzt, eine Ärztin, die für die Bestrahlung war, eine für die Chemotherapie und so weiter. Also und an die habe ich mich gehalten.
Wolfgang beschreibt einen wichtigen Sachverhalt. Er sagt,
Information schafft Sicherheit.
Das ist auch bei mir persönlich so und war ganz besonders bei meiner eigenen Krebserkrankung genauso. Wenn du dich also nicht sicher fühlst, für welche Behandlung du dich entscheiden sollst, hol dir noch zusätzliche Informationen ein. Aber Achtung, es ist wichtig, dabei das Risiko ganz genau abzuschätzen. Je nach Krebsart kann es auch nötig oder vielleicht sogar lebensnotwendig sein, schnell oder sofort zu behandeln. Das musst du bitte im ärztlichen Gespräch klären. Apropos ärztliches Gespräch, da bin ich ja in der vorigen Folge stehen geblieben mit der Erzählung meiner eigenen Geschichte mit der Diagnose, mit dieser sehr unangenehmen Reaktion meines Arztes. Und ich habe ja auch schon die ganze Zeit gespürt, dass ich mich in diesem Krankenhaus einfach nicht wohlfühle. Also habe ich dann in meinem Umfeld herumgefragt, ob mir jemand ein anderes Krankenhaus empfehlen kann. Dort bin ich dann hin und Wunder, ich habe mich sofort aufgehoben gefühlt. Trotzdem habe ich mir noch einige andere Meinungen eingeholt und da sagten alle ÄrztInnen, dass diese Diagnose zweifelsfrei ist und dass ich auch nicht zu lange zuwarten sollte, aber auch nichts überstürzen muss, wenn ich einfach noch Zeit brauche. Also auch wieder ganz anders als bei dem Arzt im ersten Krankenhaus. Also ich habe mich dann natürlich für die Therapie entschieden. Ich bekam eine Radiochemotherapie, also 3 Wochen Bestrahlung der Schulter und anschließend 9 Wochen Chemotherapie. Die Bestrahlung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich besonders genossen, unter Anführungszeichen. Das klingt jetzt komisch und vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich hatte einfach das Glück, dass in der Bestrahlungsregion, also in der Schulter, da liegen ja keine anderen Organe, die irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Somit hatte ich null Nebenwirkungen der Bestrahlung, beziehungsweise eigentlich eine sehr, sehr positive Nebenwirkung, nämlich ich war innerhalb von 2 Tagen absolut schmerzfrei. Ich hatte ja vorher ziemlich starke Schmerzen. Der Tumor war ja schon 1 Zentimeter über die alten Knochengrenzen hinausgewachsen und drückte von innen auf das ganze umliegende Gewebe. Manchmal konnte ich nächtelang nicht schlafen. Und durch diese Bestrahlung war dieser Schmerz innerhalb kürzester Zeit komplett weg. Nach der Strahlentherapie folgte dann die Chemo, 9 Wochen in 3 Zyklen über jeweils 3 Wochen. Die erste Woche davon immer stationär im Krankenhaus und in Woche 2 und 3 jeweils einen Tag dann ambulant in der Klinik. Und im ersten Zyklus ging es mir noch relativ gut. Ich spürte schon die ersten Nebenwirkungen, Beine und Gesicht waren angeschwollen. Ich hatte Hitzewallungen, fühlte mich aber sonst noch eigentlich überraschend fit. Ich hatte ehrlich gesagt mit Schlimmerem gerechnet. Ich arbeitete zu der Zeit, das war im Sommer 2017, an meiner Selbstständigkeit, bereitete einen Businessplan für die Aufnahme in ein Unternehmensgründungsprogramm vor. Und mit jeder Dosis wurden aber klarerweise auch die Nebenwirkungen immer stärker, immer mehr. Und im zweiten Zyklus merkte ich dann, dass das so nicht mehr funktioniert, gleichzeitig noch zu arbeiten. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich musste viel schlafen, entwickelte dann sogar eine Nadelangst. Also ließ ich das mit der Selbstständigkeit und versuchte, mich auf die Behandlung und auf das Gesundwerden zu konzentrieren. Ich schrieb sehr viel, persönliches Tagebuch. Teile davon veröffentlichte ich dann auch auf einem Blog, aus dem dann später auch mein Buch entstand. Und ja, fast forward, da sind wir jetzt wieder in 2024. Ich befasse mich mit der männlichen Bewältigung von Krebs und bin oft, muss ich ganz ehrlich sagen, auch selbst überwältigt, was mir die Männer, mit denen ich da spreche, so alles erzählen. Klammer zu, zurück zum Thema ärztliches Gespräch. Dieses zusätzliche Abklären beschreibt auch Gerhard schön. Du kennst ihn vielleicht schon aus der vorigen Folge. Zur Erinnerung, er erhält die Diagnose Prostatakrebs. Den Befund bekommt er einfach per Post zugeschickt. Das ist alles andere als üblich. Aber das war halt irgendwie damals während der Pandemie. Also Chaos überall, besonders in den Krankenhäusern. Wie das war, erzählt jetzt Gerhard.
Dann war halt das Gefühl, ja, was mache ich eigentlich jetzt? Das weiß ich, das ist hab, ich muss operieren gehen. Ja, wie finde ich den richtigen Arzt? An wen wende ich mich? Wer kann das überhaupt? Wie machen wir das?
Er fragt dann in seinem Krankenhaus nach, in dem die Diagnose gestellt wurde. Mehrere Monate Wartezeit bis zur Operation werden ihm in Aussicht gestellt. Aber so lange will Gerhard nicht warten.
Hab dann herumgefragt, ob irgendwen kennt, der schon eine OP hatte und wo es gescheit ist und wo man sich hinwendet, wo ein gescheiter Arzt ist und auch Privatordination vielleicht, dass da irgendwas geht. Und ich habe dann mit einem Freund gesprochen, der Gynäkologe ist und der hat er empfiehlt mir seinen Urologen. Ich habe mir gedacht, okay, den schaue ich mir gleich einmal an. Also das war mal so ein Hinweis. Und bevor ich noch den Termin gehabt habe bei ihm, ist mir der schon von einem anderen Freund dessen Schwester Krankenpflegerin ist, auch empfohlen worden. Und dann sind noch drei Freunde gekommen und immer ist dieser Name aufgetaucht. Und da war ich dann eigentlich schon sehr, sehr bestärkt, dass das der richtige Mann für mich ist. Und Termin ist dann recht schnell zustande gekommen. Und der hat eigentlich gesagt, es ist so, wie es ist. Es kehrt einfach raus. Es gibt Möglichkeiten, durchzustehen, einfach warten. Oder bestrahlen oder Chemotherapie, was er aber nicht empfiehlt. Das ist das Einfachste, ist rausschneiden. Das ist eigentlich das Erfolgsversprechendste, was er mir empfiehlt.
Und da warst du eben davor bei ihm zur Konsultation?
Ich war in der Ordi und war gar nicht so ein langes Gespräch. Ich dachte, was soll ich für herumreden mit ihm jetzt? Wenn es sein muss, muss es sein. Und je früher, desto besser. Dann habe ich es hinter mir. Und es war dann doch nicht ganz so schnell, eben weil immer wieder Termine halt bei denen auch verschoben wurden. Und dann Anfang Mai hat es dann geheißen, bin ich dran. Und das hat eigentlich dann wirklich der Termin auch gehalten. Ich habe dann 10 Tage vorher dann also Vorbesprechung gehabt. Und das war's. OP ist schnell gegangen.
Wie war die Zeit davor für dich?
Ich habe dazwischen immer so geschwankt, soll ich jetzt noch mein Sexualleben auskosten oder nicht? Habe dann gesagt, nein, es ist eh wurscht, also es wird schon wieder gehen irgendwie, brauche ich jetzt nicht hysterisch werden. Und ich war eigentlich überzeugt, weil statistisch, was man halt so im Internet liest, waren die Chancen recht gut. Und ja.
Von was hast du gelesen? Wenn du sagst, die Chancen waren recht
gut. Nein, das Klassen hat, ja, also erektile Dysfunktion nach der OP ist eigentlich nur bei 30% wirklich so stark. Und man dachte, okay, 70% sind dann auf alle Fälle, wo es wieder funktioniert, habe ich auf alle Fälle auf der besseren Seite gesehen und haben uns eigentlich wirklich nicht viel Gedanken gemacht eigentlich in der Zeit. Obwohl das war vorher halt ein großes Thema. Aber wie es dann soweit war, war ich überzeugt, das wird 100% wieder funktionieren. Ohne dass ich mir da eigentlich dann nähere Gedanken gemacht habe, was das eigentlich alles bedeutet, sich die Prostata rausschneiden zu lassen und was da alles dann zusammenhängt. Also, das ist alles erst nachgekommen eigentlich, wie es dann soweit war.
Hör ich daraus, dass du jetzt denkst, dass die früher schon besser informieren hätte sollen?
Nein, gar nicht. Vielleicht hätte ich mich auch nur irgendwie hysterisch gemacht mit der Sache. Aber ja, ich habe auch so, das Einzige, was ich immer gehört habe, war Beckenbodentraining machen, das hilft auch vorher schon. Was ich auch getan habe schon.
Gerhard teasert hier vage an, dass er seither mit Einschränkungen zu tun hat. Die Operation war zwar an sich erfolgreich, aber die Erektion lässt, vorsichtig gesagt, eher aus. Wie gesagt, das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass die Erektion nach der Operation wiederkommt und es kann auch sehr lange dauern, bis das passiert. Wie Gerhard damit umgeht, was er alles probiert, damit sein Penis wieder steif wird, das wird er uns noch alles in kommenden Folgen erzählen. Aus dem gerade Gesagten nehme ich mir jedenfalls mit, dass es wichtig ist, am Boden zu bleiben, sich nicht selbst hineinzusteigern. Wolfgang hat vorhin erzählt, wie wichtig es für ihn war, die Diagnose abzusichern. Das hat auch ihn selbst beruhigt, ihm Sicherheit in dieser völlig neuen Situation gegeben. Und für Martin ist auch das systematische Abklären wichtig, sowie, dass er, wenn alle Fakten am Tisch liegen, schnell entscheidet. In der nächsten Folge wirst du wieder drei Männer hören, die an Krebs erkrankt sind. Einer davon hat sogar drei Krebserkrankungen. Nicht gleichzeitig, sondern hintereinander, mit mehreren Jahren Abstand. Der zweite hat einen Krebs, der noch nicht so wirklich ausgebrochen ist, also der nur diagnostiziert wurde, aber die Krankheit schlummert. Und den dritten, den kennst du bereits, Thomas, mit Hautkrebs. Abonniere den Podcast und folge mir auf Social Media für zusätzliche Stories, Fotos und Videoausschnitte der Gespräche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich besonders, wenn du meine Arbeit unterstützt, indem du eine Mitgliedschaft abschließt. Schau gleich rein unter alexandergreiner.com/abo. Bis bald!